Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder ganz viele wunderschöne und magische Momente mit eurem Pferd. Und weil zur Magie auch dazugehört, dass man sich mal austauscht und sein Wissen vernetzt und unterschiedliche Meinungen und Ideen diskutiert, habe ich mir mal wieder meine Lieblingszeichenschleuderin Nadja von verstehepferde.de geschnappt und dazu noch als total überraschenden Überraschungsgast die wunderbare Hero Merkel, die Trainerin meines Herzens, die Trainerin, die auch Carrie trainieren darf, der einzige Mensch dieser Welt neben mir, weil Hero und ich oft und sehr oft ähnlicher Meinung sind. Das heißt, es wird ein super spannender Talk. Und wie es zu diesem Talk gekommen ist, ich habe sehr, sehr spontan mit Nadja eine Clubhouse-Session einberufen. Das ist ein neues Social-Media-Medium, wo man über Audio in sogenannten Speaker-Rooms über Themen diskutiert und andere zuhören dürfen. Wer ein iPhone hat und eine Einladung hat, kommt da rein. Und weil Nadja erst kurz technische Probleme hatte, habe ich mir noch Hero dazu geholt, die zuhören wollte. Und dann musste sie sehr spontan in diesen Talk reinspringen und wir haben zu dritt gequatscht, über eine Stunde. Die Tonqualität ist okay, also verzeiht mir das kleine Rauschen. Aber ich fand den Inhalt so cool, dass ich dachte, ich will euch den nicht vorenthalten. Und außerdem haben so viele auf Instagram geschrieben, als ich davon erzählt habe, die kein iPhone haben oder keine Einladung und den Talk gerne gehört hätten, dass ich mir gedacht habe, warum poste ich euch den nicht als Podcast? Ich bin also super, super gespannt, wie ihr das Thema findet und wünsche euch viel Spaß damit. Das Thema, das wir uns überlegt hatten, war das Thema Mindset, das große, große Thema Mindset, nämlich wie viel unser Mindset Auswirkungen hat auf das Pferdetraining, auf die Kommunikation mit dem Pferd, wie wichtig es ist und wie viel Harmonie mit dem Pferd auch über das Mindset erreichbar ist beispielsweise oder auch nicht und wie wichtig uns das ist. Und Nadja ist ja die Seilchenschleuderin und ich bin ja eher der Wattebauschwerfer und wir sind auf dieses Thema gekommen, weil ich so auf dem totalen Mindset-Trip bin, weil ich das unfassbar wichtig finde, weil ich glaube, dass das ein ganz großer Schlüssel ist. Nadja wiederum, glaube ich, ist gerade anderer Meinung und darüber wollten wir ein bisschen sprechen. Und ich glaube, zu dem Thema hast du, Hero, ja auch super, super viel zu sagen.
Ich überlege jetzt gerade so, wo ihr mich einordnen würdet. Also irgendwie jetzt aus meiner Perspektive raus würde es mir sehr schwer fallen, mich auf eine Seite komplett zu stellen, ja. Aber ich weiß ja nicht, ob das von außen vielleicht ganz anders wirkt.
Also ich hätte dich ziemlich genau in die Mitte zwischen uns gestellt.
Na super. Ja,
rein vom Gefühl her. Aber vielleicht wird sich das jetzt nicht bestätigen heute Abend. Wir werden es sehen.
Lasst es uns ausprobieren. Also relativ ungeplant und frei. Wir schauen jetzt einfach mal, wie chaotisch das Ganze hier wird. Lasst uns mal ein bisschen über Harmonie reden. Frage an euch zwei. Wie wichtig ist sie euch mit eurem Pferd auf einer Skala von 1 bis 10? Sagen wir mal, wenn 1 die absolute Nullharmonie ist und 10 die absolute Regenbogenwelt. Wie wichtig ist euch die Harmonie mit dem Pferd?
Ich glaube, ich bin irgendwo bei 8,5, 9. Also Harmonie ist schon ein sehr wichtiges Thema für mich.
Also ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, mir ist die Harmonie nicht wichtig. Ich glaube nur, dass es nicht realistisch ist zu denken, man könnte immer eine 10 halten. Also ich würde Harmonie eher als Ziel sehen, aber nicht als Mittel dort oder als Mittel zum Zweck. Also ich denke, dass im Pferdetraining ganz normal ist, dass es eben auch zu Situationen kommt, wo keine Harmonie ist und dass man die dann eben auf eine Art und Weise löst, sodass am Ende wieder Harmonie entstehen kann.
Okay, das ist schon spannend, weil ich würde eher sagen, mein Ziel ist es, die Harmonie immer zu halten.
Dann bin ich bei Hero. 2-1, Nadja. Nein, tatsächlich ist mir die Harmonie auch sehr, 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 sehr wichtig. Ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, die immer zu halten. Auch dann, wenn wir unser Pferd mal ein bisschen fordern. Oder bei Carrie ist das beispielsweise, bei meiner Stute ist das ganz arg so, wenn ich ihr was Neues beibringe oder irgendwas anders ist, habe ich das Gefühl, dass sie erstmal so ein bisschen zurückhaltend ist, so das Ganze nicht ganz so harmonisch findet, egal was es ist. Also probiere ich.
Da muss ich schon schmunzeln, wenn du das so sagst.
Ja, weil ich habe ja neulich den Target Stick wieder rausgekramt und neu ausprobiert. Und ich meine, wir reden hier von einem wunderschönen, bunten Stick mit Leckerli. Das ist so absolute... also daran ist ja nichts, wo sie in irgendeiner Form Befürchtungen haben müsste. Nichtsdestotrotz hat sie mich erstmal kurz sorgenvoll angeguckt, weil nach dem Motto, was machst du da? Das ist neu, das kenne ich nicht. Ich bin jetzt erstmal zurückhaltend und versuche nicht zu viel zu machen, weil was ist das? Und ich glaube auch, die absolute 10 ist schwer immer zu haben, aber mir geht es so wie dir, Hero, ich möchte sie eigentlich die ganze Zeit haben und überlege die ganze Zeit, während ich etwas mache mit meinem Pferd, wie ich schaffen kann, dass sie wieder entspannt, zufrieden und harmonisch ist und die Kommunikation so harmonisch wie möglich sein kann. Und ich glaube, wenn man super, 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 super kleinschrittig ist, dann hat man eigentlich oft auch sehr viel Harmonie und gar nicht mehr diese großen Themen mit den Pferden, weil man sie ja immer gut mitnehmen kann. Das so, wäre so mein Fazit zu der gesamten. Also ich bin auch bei einer 8,5 bis 9 mein Versuch. Ich erreiche sie nicht immer.
Ja klar, also ich meine, nobody is perfect, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Harmonie sehr, sehr wichtig ist. Für mich persönlich, aber auch für das Team Pferd Mensch. Und ich glaube halt ganz oft, wenn irgendwie eine Disharmonie entsteht, hat es ja nicht unbedingt was mit uns zu tun. Es kann ja sein, dass das Pferd abgelenkt ist wegen irgendwas Äußerem. Und dann ist eigentlich das höchste Ziel, ja wieder in die Harmonie reinzukommen. Das ist wirklich entspannt.
Das denke ich auch. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also womit ich ein Problem habe, ist die Vorstellung, dass immer alles zwangsweise harmonisch sein muss. Weil wenn wir dieses Ziel haben, immer unbedingt, also auch in Situationen wie Missverständnissen, wenn wir da immer das Ziel Harmonie haben, dann finde ich, verlieren wir manchmal unsere Klarheit. Also beispielsweise sowas wie, dass die PN erschrickt sich, zieht zurück. Und wenn mein Ziel jetzt wäre, ich muss es irgendwie harmonisch beenden, dann würde ich nicht heftig ins Seil greifen, sondern ich würde vermutlich ihm so ein bisschen machen lassen. Aber mein Ziel in der Situation ist eher, komm wieder nach vorne und reg dich nicht so auf und dann greife ich ein bisschen mehr rein, dass er weiß, okay, die Idee ist, nachgiebig zu bleiben, auch wenn es nicht meine erste Reaktion wäre. Und dann kann ich die Situation für uns beide relativ zügig auflösen. Wenn ich nicht so weit reingreifen würde und ihn quasi eher in diesen Schreck erstarren lassen würde, dann schaffe ich keine Klarheit in der Situation. Und da finde ich diesen Gedanken, dass immer alles harmonisch sein muss, gerade für uns Frauen vielleicht auch ziemlich gefährlich, weil wir ja schon auch mal die Tendenz haben, es eher anderen recht machen zu wollen und vielleicht die Grenzen nicht so klar zu stecken oder vielleicht eher freundlicher zu sein, weil man will den anderen ja nicht verletzen. Und da wäre ich dann halt eher ein Freund von einer klaren Ansage oder von mir aus von einem klaren Nein und nehme dann in dem Moment Disharmonie in Kauf mit dem Ziel, dass das Pferd mich versteht, dass Klarheit entsteht und aus der Klarheit resultiert in meiner Welt dann wieder Harmonie.
Ich finde, es ist sehr spannend. Ich glaube, Harmonie ist halt auch so eine Auslegungssache. Was ist jetzt Harmonie und was ist jetzt Disharmonie? Also zum Beispiel, um dem Pferd Entspannung zu bieten, und ich meine, Klarheit führt zur Entspannung, da würde ich auch Disharmonie total akzeptieren, zwischendurch mal kurz, ja. Wo ich halt jetzt dran dachte, ist, zum Beispiel beim Einreiten, für irgendwelche Menschen ist es immer noch irgendwie ganz normal, dass das Pferd am Anfang mal bockt, ja. Und für mich, also klar, da geht die Welt nicht davon unter, wenn das Pferd mal bockt oder mal einen Sprung macht, aber für mich ist es inzwischen ganz weit weg im Kopf, ja, dass das Pferd irgendwie beim Einreiten irgendwie was ungewollt machen könnte, wo es halt zu Disharmonie kommt. Und das meine ich mit, für mich ist Harmonie wichtig. Ich möchte das Pferd nicht überrumpeln, dass ich klar bin und da vielleicht auch mal irgendwie mehr Druck ausübe, damit mehr Klarheit ist und damit das Pferd sich schneller entspannen kann, damit das Pferd sich geführt fühlt, sag ich mal. Das absolut, das würde ich sofort tun. Aber eben mit dem Hintergedanken, trotzdem so wenig wie möglich irgendwie in Disharmonie zu kommen, dadurch, dass ich vielleicht zu große Schritte gehen könnte.
Ja, ich glaube, bei dem Thema Anreiten, das ist sowieso wahnsinnig krass. Da hatten wir es ja auch schon mal davon, du und ich, Hero, wie sehr das eingepreist wird und als normal empfunden wird oder auch im Pferdetraining ganz generell. Ich glaube, es gibt Extremsituationen und da glaube ich auch, ist die, ich sag mal, die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl des Pferdes, die Entspannung, das Entspannungsgefühl des Pferdes total wichtig. Und das führt ja dann auch wieder zu einer gewissen Harmonie. Und da sind wir dann vielleicht auch gefragt, um dem Pferd Sicherheit zu geben. Aber gerade im Pferdetraining wird auch so viel Disharmonie mit in Kauf genommen und eingepreist, frei nach dem Motto, der muss da durch und das ist normal und der weigert sich. Oder mein Lieblings-Hasssatz, den wahrscheinlich alle kennen als meinen Hasssatz, die irgendwie mal bei mir was gelesen haben, ist dieses, der verarscht dich doch oder so. Das kommt ja immer noch wahnsinnig oft und ist in so vielen Köpfen. Und da wird so viel Disharmonie, glaube ich, auch in Kauf genommen. Neulich schrieb mir eine Leserin, dass sie auch so viele Sätze zu hören bekommen hat, als sie ihr Pferd neu hatte. Und da hat auch einer der älteren Erfahreneren, sage ich jetzt mal, zu ihr auch gesagt, vor der Harmonie kommt immer die Disharmonie mit dem Pferd. Und ich fand das einen ganz grauenvollen Satz, ehrlich gesagt, weil ich mich gefragt habe, wie das praktisch und aktiv im Training für das Pferd wohl aussah, wenn das die Grundeinstellung dem Tier gegenüber ist. Und ich glaube, auch bei mir ist es so, also klar, man muss immer situativ reagieren und schauen, wo befinden wir uns, in was für einer Situation befinden wir uns. Wir agieren ja auch manchmal auch aus dem Moment oder dem Adrenalinkick, den wir haben, heraus. Aber ich habe immer sehr schnell so ein Empathie-Feeling dem Tier gegenüber in mir, auch wenn es sich erschrickt zum Beispiel. Habe ich gar nicht so sehr zuerst den Anspruch, sozusagen bedruckt durchzugreifen, sondern ich habe eher dann dieses Gefühl, wie kann ich ihm mit ganz viel positivem Feeling daraus helfen, dass es keinen Stress oder keine Angst mehr haben muss. Aber prinzipiell gibt es natürlich auch Situationen, wo man vielleicht auch mal Sicherheit geben muss. Da ist Kerry ja auch ein Paradeexemplar, die mir beigebracht hat, dass ich manchmal auch sagen muss, komm, ich entscheide jetzt, wir machen das, damit sie entspannen kann und wieder Harmonie mit sich selber empfindet und eben keinen Stress hat und meint, nicht aufpassen zu müssen, sondern mir das überlassen kann. Das ist wahrscheinlich auch immer ein Balanceakt.
Ich finde den Satz mit der Harmonie und der Disharmonie nicht problematisch. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Warte an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass in jedem Lernprozess immer Disharmonie stattfindet, ohne das jetzt überholen zu müssen. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Pferd beibringe, auf den inneren Zügel lateral nachzugeben und ich nehme die Hand vom Widerrist weg und nehme den Zügel so ein bisschen auf und baue dann quasi einen Druck auf den Zügel auf, indem ich den Zügel halte. Und die Pferde wissen ja nicht, wie sie reagieren sollen. Also werden viele erstmal den Kopf stillhalten oder manche ziehen in die entgegengesetzte Richtung. Und da könntest du ja schon sagen, Alter, das ist Disharmonie. Aber das ist im Prinzip ja nur Teil des Lernprozesses. Also ich würde das nicht in irgendeiner Form emotional überfrachten wollen, sondern einfach sehen, naja, das Pferd hat hier die Lösung noch nicht gefunden, also warte ich halt mit meiner Zügelhand, bis es nachgeben kann. Und wenn es nachgeben kann, ja, dann kann ich es loben und alles ist gut. Ich kann diese Disharmonie natürlich provozieren, indem ich hergehe und härter reingreife, als ich müsste, oder statt zu halten, gegenziehe. Ich meine, das ist dann als schon eine Verantwortung, die wir als Mensch dann auch haben, das Ganze so aufzusetzen, dass es das Pferd leicht finden kann. Aber ein Pferd, was innerhalb von einem Lernprozess nach Lösungen sucht, weil es die richtige noch nicht gefunden hat, ist immer mit einer Form von Disharmonie oder Gegendruck verbunden. Und das finde ich nicht problematisch.
Wobei, also ich würde schon sagen, also aus meiner Perspektive heraus, wenn ich das am Boden vorbereite und wenn ich am Boden jetzt nochmal die Nachgiebigkeit am Zügel erarbeite, bevor ich einfach versuche, den Kopf zu biegen, dann kommt das Pferd nicht in so eine wahnsinnig große Disharmonie. Also ist zumindest, wenn überhaupt, ein ganz, ganz kleiner Moment.
Dann geh vom Reiten weg und geh in die Situation, wo du es dem Pferd zum allerersten Mal beibringst. Also mir ist es dann
genau
relativ egal, ob es vom Boden ist oder ob es vom Sattel ist. Also wenn ich jetzt neben, sagen wir, das Pferd weiß es, kennt die Übung nicht und ich stehe seitlich am Widerriss und hole mir quasi den Kopf von unten in die Biegung. Ja, wenn ich das am Seil vorbereitet habe, dann kennt es die Lösung. Aber wenn es die Lösung noch nicht kennt, dann wird es vielleicht was anbieten, was ich in dem Augenblick nicht mag. Und dann sind wir in der Disharmonie, wenn man es denn so nennen will.
Ja, aber also, genau,
mir geht's
da
nicht, mir geht es nicht ums Reiten.
Ja, ich verstehe schon, aber genau, ich glaube, da ist der Punkt, Kleinschrittigkeit könnte da eine Disharmonie halt nochmal ein bisschen mehr umgehen. Immer umgehen, da bin ich völlig bei dir, geht nicht. Aber jetzt die Zügelnachgiebigkeit, dass das Pferd da nicht dagegen drückt, da kann man doch, glaube ich, ziemlich viel nochmal vorbereiten, bevor man biegt. Das wird nicht immer gehen, aber ich suche halt immer so viele wie möglich Baustellen, wo ich nochmal vorbereiten kann, bevor ich in eine Disharmonie reinrutschen könnte. Aber vielleicht bin ich da von Petra geprägt langsam. Ja.
Nein, wir prägen uns, glaube ich, ständig gegenseitig.
Wir sehen uns so oft.
Ja, tatsächlich frage ich mich auch immer, wenn ich etwas von einem Pferd möchte. Also ich glaube, wir sind uns völlig einig, dass je nachdem, wie breit man Disharmonie definiert, und sicher ist das auch Definitionssache, was ist Disharmonie, ne? Das ist ja auch super individuell, je nachdem, wie breit man das fächert, wenn du in eine Lernsituation kommst, wo du jemanden etwas beibringen musst oder jemand etwas dir beibringen muss, dann ist es völlig klar, derjenige kann das noch nicht perfekt. Er bekommt es ja erst beigebracht und dann gibt es sicher auch Momente und Situationen, wo derjenige noch nicht weiß, noch nicht versteht, vielleicht sich unwohl fühlt für einen kurzen Moment, weil er noch nicht versteht oder so. Und ich glaube auch, dass man das über super kleinschrittige Vorbereitung wirklich auf ein Mindestmaß reduzieren kann. Und ich würde mich auch immer fragen, also warum macht das Pferd das noch nicht? Also im Sinne von, hat es das noch nicht verstanden? Muss ich es vielleicht anders erklären? Habe ich es noch nicht gut genug erklärt? Oder auch, kann es das vielleicht noch gar nicht so sehr, weil Beispiel Biegung es einfach das noch gar nicht kann, weil es irgendwelche Steifheiten hat oder so? Muss ich da vielleicht anders vorbereiten, damit das wieder einfacher ist oder so? Aber prinzipiell klar, da sind wir uns, glaube ich, schon auch alle irgendwie einig, wenn du jemanden auch mal fordern möchtest oder fördern möchtest, und das geht ja nur über Veränderung und über Neues, sonst würde man ja immer stehen bleiben, geht es natürlich nie 150% harmonisch im Sinne von ohne jedes Missverständnis, ohne jedes Gespräch oder so ab. Aber ich glaube, wenn man das mit dem richtigen Grundgefühl und Empathie mit dem Tier verbindet, dann ist, und der Kleinschrittigkeit, dann kommt man ganz selten bis gar nicht an einen Punkt, der in irgendeiner Form überhaupt nennenswert ist.
Würde ich eigentlich auch so sehen. Also und klar passiert es dann mal, dass vielleicht, dass man sich im Nachhinein denkt, oh, das hätte ich noch besser vorbereiten können. Aber erstens versuche ich oft doch noch mal einen kleinen Schritt zurückzugehen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Missverständnis ist. Und zweitens, je länger ich mit Pferden arbeite, desto mehr fallen mir überhaupt noch Möglichkeiten ein, wie man es vorbereitet. Also früher hätte ich vielleicht gedacht, naja, Zügelhilfen musst du übers Reiten lernen, also jetzt nur doofes Beispiel, ja. Und heute denke ich, naja, ich kann so viel vorbereiten, bevor ich überhaupt nur in die Handarbeit gehe. Ja? Und irgendwie finde ich es auch total spannend, dass ich immer wieder neue Ideen bekomme, die Pferde nochmal besser vorzubereiten. Aber das ist auch, glaube ich, eine Einstellungssache. Und es ist sicherlich auch aus meinem Wunsch nach Harmonie heraus. Weil grundsätzlich ist es ja jetzt nicht so, dass ich mich mit dem Pferd früher gestritten habe. Es war bloß ein bisschen weniger harmonisch als heute.
Wir sind also echte Mädchen-Hero. Nadja, du hast es so schwer mit uns. Wollen wir mal, jetzt haben wir die ganze Zeit über Harmonie gequatscht, auf das Thema kommen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, Nadja und ich, nämlich Mindset. Du hast es ja schon gerade kurz gesagt, Hero, die Einstellung, das Mindset, die innere Haltung dem Pferd gegenüber. Was glaubt ihr, welche Rolle spielt das für, ich sag mal, eine schöne Verbindung oder fürs Pferdetraining überhaupt? Ich würde ja sagen, eine allergrößte Rolle, das wäre jetzt meins, wenn ich wieder eine Skala von 1 bis 10 wählen müsste, würde ich sagen 15. jetzt bin ich mal gespannt, was ihr sagt.
Also für mich ist das Mindset als Einstellung ein Puzzleteil von vielen. Also ich würde dann noch Wissen dazu nehmen, also wie ticken Pferde, wie lernen Pferde, wie sind Pferde so drauf. Auch Wissen um, ich sag mal, Lerntheorie oder Methodenwissen und praktische Erfahrung in der Umsetzung. Ich finde, wenn ich das Mindset oder die Einstellung nicht habe, also wenn ich nicht pferdefreundlich unterwegs bin, dann kann ich auch die besten Methoden auf eine Art und Weise anwenden, dass die Pferde nicht gerade pferdefreundlich sind. mit der besten Einstellung, dem pferdefreundlichsten Mindset, ist mir und meinem Pferd aber auch nicht geholfen, wenn mir sonst das Wissen fehlt, beziehungsweise das Gefühl in den Händen für die Umsetzung. Also ich würde Mindset nicht so überhöhen, sondern eher als eine Zutat von vielen sehen.
Ich versuche es gerade irgendwie in Worte zu fassen. Also ich habe das Gefühl, Mindset ist wahnsinnig wichtig für mich, weil ich einfach gemerkt habe im Laufe der Jahre, ich habe immer weniger Zeit für jedes einzelne Pferd und ich bin doch immer effektiver. Und ich glaube, das liegt am Mindset, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, am Ende des Tages weiß man das natürlich auch nicht immer, an was jetzt Erfolg geknüpft ist oder so. Aber ich hatte ein süßes Beispiel von meiner Mutter. Früher war so, als ich Teenager war, war so mein einziges Ziel, dass das Pferd halt frei mit mir arbeitet, ja. Und ich habe irgendwie gefühlt den ganzen Tag dafür geübt. Und irgendwie 3/4 des Tages war mein Pferd nicht bei mir. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, also ich stand oft in der Mitte und war ein bisschen frustriert vielleicht am Anfang, ja. Und meine Mutter hat dann immer zu mir gesagt, hey, das sind junge Pferde und die rennen um dich herum und die haben voll ganz viel Energie und freu dich dran, wie viel Energie sie haben und wie fit sie sind und dass sie Spaß an der Bewegung haben. In 15 Jahren wirst du denken, ach, das könnten sie häufiger mal machen. Und sagen wir mal 10 Jahre später, heute, denke ich es tatsächlich. Und was soll ich sagen? Es ist irgendwie viel, viel seltener geworden, dass sie weggehen. Natürlich bin ich auch feiner und freundlicher geworden und vielleicht bleiben sie deswegen mehr. Aber ich glaube, das ist auch einfach die Einstellung, die ich dazu habe. Ich freue mich an allem, was sie tun. Und ich glaube, das ist ganz oft der Schlüssel zum Erfolg, ja. Ich freue mich dran, wenn das Pferd mich versteht. Ich freue mich daran, wenn das Pferd mal irgendwie eine Runde rennt. Ich freue mich daran, wenn das Pferd mir was Neues vorschlägt. Und die Pferde tun einem das sehr, sehr viel danken. Natürlich kann ich mich nicht nur freuen. Ich muss auch Wissen anhäufen, klar. Also Fachwissen und Erfahrung, mein Mindset kann das nicht ersetzen, sage ich mal. Aber dennoch glaube ich, dass Mindset, also mindestens eine der drei großen Säulen ist, ja, Erfahrung, Wissen und Mindset im Pferdetraining.
Ja, würde ich tatsächlich auch so sehen. Also hast du auch absolut recht, Nadja, das nützt nichts, wenn wir mit positiver Energie und dem absoluten Glauben ins Pferdetraining gehen, keine Erwartungen haben, keine Wünsche und uns einfach nur freuen, aber dann eben nicht wissen, was wir sagen sollen und die Körpersprache nicht so perfekt passt oder wir die Lektionen dem Pferd falsch beibringen, weil wir die richtige Biomechanik nicht sehen. Also das spielt natürlich eine Riesenrolle. Neulich hat jemand auf Instagram in einem Account geschrieben, nur Liebe allein reicht nicht aus. Da ging es um korrektes biomechanisches Reiten und Gesunderhaltung des Pferdes. Und das fand ich auch einen super schönen Satz und auch super, super wichtig. Aber tatsächlich glaube ich auch, wenn wir mit der richtigen Einstellung, der richtigen positiven Energie und dem Gefühl von hier und jetzt zum Pferd gehen und alles andere um uns herum ausblenden können, also was das betrifft, einfach eine absolut positive Persönlichkeit sind und an das glauben, was wir von dem Pferd wollen und wenn wir mit dem Pferd kommunizieren, auch ganz beim Pferd sind, dass dann viel, viel mehr möglich ist. Als mit Druck oder Signalgebung oder dem richtigen Wissen erreichbar ist, wenn wir es mechanisch ausführen. Und ich glaube auch, zumindest ist das mein Gefühl und das, was ich oft auch rückgemeldet bekomme, wenn ich in irgendwelcher Form versuche, Gedanken aus der Ferne an Leser weiterzugeben. Wenn wir die richtige Einstellung haben, dann folgt die Körpersprache ein Stück weit auch der Einstellung, dem Gefühl und dem Glauben dessen, was wir mit dem Pferd erreichen wollen, weil unser Körper eigentlich recht genau weiß, was er tun muss, wenn unser Gefühl stimmt. Das ist sowas, was ich schon mittlerweile glaube. Das ist ja auch wie das, wenn du reitest und du kannst natürlich versuchen, die perfekten Hilfen zu geben, aber wenn du einfach nur überlegst, wo will ich als nächstes hin, dann kann das Pferd plötzlich ohne jede Zügelhilfe perfekt abbiegen und vorher konnte man am Zügel ziehen und nichts ist passiert, weil der Körper vielleicht diesen Signal nicht gefolgt ist, dass man in seinem Kopf versucht hat zu manifestieren, weil das Gefühl nicht gestimmt hat oder das Mindset zu dieser Bewegung, die man sich erwünscht hat, mit der Hilfe nicht gestimmt hat. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein riesen Schlüssel ist zur Harmonie, zu gutem Training, zu einem guten Miteinander mit dem Pferd.
Ich würde so, nochmal trennen zwischen Mindset und Fokus. Mhm. Weil im Prinzip, wenn ich ein Pferd reite und ich sage mal, ich will schön auf dem Zirkel abbiegen, dann kann ich das tun, indem ich, wie du sagst, die Hilfen korrekt gebe oder indem ich mich jetzt, ich sag mal, auf so eine Energie-Fokus-Level begebe und halt den Körper entsprechend eindrehe und dahin gucke, wo ich möchte, was dann für mich eine ziemlich feine Hilfe wäre, um das Abbiegen einzuleiten. Ich weiß aber nicht, inwieweit jetzt der Gedanke, um es mal überspitzt zu formulieren, du bist so toll, du machst das so prima, du läufst den besten Zirkel des Landes. inwieweit sich das auf die Qualität des Zirkels auswirkt. Also ich glaube, da ist es vielleicht eher unser Fokus als die Liebe im Herzen, die das Pferd diesen Zirkel schön laufen lässt. Eine Anmerkung hätte ich noch oder eine Idee. Ich glaube, dass wir mit unserer Einstellung und mit unserem Mindset eben bestimmen können, wie gut oder wie schlechte Pädagogen wir sind. Also wenn wir uns jetzt halt aus der Wade sehen wollen, dass wir dem Pferd was beibringen, ich meine, da werden sicherlich auch Menschen sagen, nein, wir lernen gegenseitig. Bestimmen wir ja mit unserer Einstellung ja schon und mit dem, was wir emotional mitbringen, kann es das Pferd uns recht machen? Sind wir geduldige Lehrer? Wie gehen wir mit Fehlern um? Und ich glaube, da spielt das Mindset eine ziemlich große Rolle. Also ich glaube, dass wir den motiviertesten Pferden das sehr, sehr schnell vergällen können, wenn wir eben nur kritisieren und das Gute nicht sehen.
Absolut. Und ich würde auch sagen, Fokus ist ein anderes Thema, aber total wichtig. Aber unser Stichpunkt Wissen hängt schon für mich ziemlich nah mit Mindset zu tun zusammen, weil man hat ja Lust, also wenn man positiv über was denkt, hat man Lust, sich fortzubilden, dann liest man sich ein, dann lernt man viel, viel leichter, also in positiver Atmosphäre lernt man viel, viel leichter, sowohl Pferd als auch Mensch. Insofern würde ich auch sagen, je besser oder positiver unser Mindset ist, desto eher setzen wir uns abends nochmal eine Stunde hin, lesen irgendwas, schauen uns ein Video an und so. Und deswegen hängt es schon auch da total eng miteinander zusammen.
Da würde ich einhaken wollen. Mir geht es eher so, dass wenn ich positiv drauf bin oder wenn ich das Gefühl habe, oh, das hat super geklappt, dann habe ich gar nicht so das Bedürfnis, mich weiterzubilden, weil es halt nicht klappt. Bei mir ist es eher, wenn das nicht funktioniert, wenn ich sage, wow, fuck, das war echt daneben, dass ich hergehe und sage, okay, wie kann ich das jetzt lösen?
Okay, nee, das
aber lustig,
total
oder?
Anders. Das
ist ja die Unterschiede, die man ticken kann. So.
Ja, lustig.
Darf ich in der Mitte sein? Ich kenne beides. Wenn etwas nicht klappt, dann beiße ich mich tatsächlich sehr stark fest und will herausfinden, warum es nicht klappt und will eine Lösung für das Problem finden, weil ich das Wort Problem noch nicht mal gerne mag, sondern immer lieber in Herausforderungen denke, womit wir wieder beim Thema Mindset wären. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass mich das Thema, wenn ich ein positives Mindset dazu habe, eine positive Grundeinstellung zum Pferd auch unglaublich interessiert und ich mehr dazu erfahren möchte. Also ich kenne beides. Und ich finde, ja, dass beides natürlich ein super Antrieb sein kann. Aber ich glaube auch, wenn man mit einer positiven Einstellung, glaube ich, tatsächlich an vieles rangeht, dass sich viele Probleme gar nicht erst ergeben oder entwickeln, weil die Pferde ja auch wirklich sehr, sehr feine Gefühlsleser und Gefühlsexperten sind und unsere Gedanken ja geradezu lesen können. Und wenn ich so drüber nachdenke, ganz am Anfang, wenn ich da irgendwie bei jemandem Horsemanship-Unterricht damals noch genommen habe oder so und ich habe, sage ich mal, ich glaube einigermaßen korrekt, das wurde mir auch rückgemeldet, durchgeführt, was ich tun soll und das Pferd hat aber nicht auf das reagiert, was ich wollte und danach habe ich irgendwann angefangen, wirklich zu glauben, was ich möchte und mir das bildlich vorzustellen, was ich möchte und mir vorzustellen, wie es schön klappt, was ich möchte, um wieder bei diesem wunderschönen Zirkel zu sein, Nadja, der perfekt im Kreis läuft. Und tatsächlich gingen dann Dinge plötzlich mit ganz, ganz, ganz wenig oder gar nicht gefühlt vorhandener Energie, die vorher mit viel Energie nicht ging, weil die Mechanik vielleicht in irgendeiner Form korrekt war, aber mein Mindset und mein Glaube beim Pferd eine andere Botschaft hinterlassen hat, nämlich zwei Signale sozusagen. Und ich glaube schon, wenn wir an das glauben, was wir wollen und wenn wir in uns ruhen und wenn wir eine positive Grundeinstellung haben und wenn wir mit einem guten Pferdemenschen-Mindset in das Training gehen, dass dann ganz, ganz andere Dinge mit viel weniger Energie, Druck oder korrekter Signalgebung möglich sind.
Ich bin da bei dir.
Juhu! Okay, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle.
ich habe mich vor, keine Ahnung, vor so 10, 15 Jahren mal mit dem Thema Einstellung und Mindset beschäftigt. Das ging dann so ein bisschen in Richtung Selbsthilfe. Also im Sinne von, ich bin nicht zufrieden an dem Ort, wo ich mental bin. Wie kann ich das verändern? Also wie werde ich von mir als ein positiverer Mensch und überhaupt? Und ich bin da relativ schnell wieder abgekommen von, weil ich immer den Eindruck hatte, dass ich versuche, mir Dinge schön zu reden, die aber nicht schön sind. Und seitdem habe ich mich so ein bisschen in der Mitte eingenordet. Also für mich ist ein gutes Mindset, die schlechten Dinge und die guten Dinge beide wahrzunehmen und einordnen zu können. Also mir persönlich ist nicht geholfen, wenn ich immer alles nur positiv sehe, weil ich für mich dann den Eindruck habe, dass ich mir Dinge, die nicht positiv sind, die PN glotzt zum 150. Mal an die Ecke.
Hero, du musst wissen, dass das ein riesen Thema ist, dass die PN Nadjas Pferd glotzt. Genau diese Wortkombination.
Ja, das ist wirklich mein absoluter Trigger. Und ich weiß, dass mein Mindset in der Beziehung verbesserungswürdig ist. Also es ist dann wirklich abhängig auch von meiner Tagesform, ob ich es ignorieren kann, ob ich merke, dass es meine Knöpfe drückt, oder. Also ich hab schon die diversesten Strategien durch, von tief atmen und mit dem Pferd meditieren bis zu bewege seine Füße und mach ihn Dampf. Das war alles nicht so besonders effektiv. Ich will jetzt nicht sagen, es liegt, ich hab's einfach noch nicht raus, ich weiß es nicht. Aber was ich sagen wollte, wenn ich das mit dem Mindset, also wenn ich versuche, mir das Glotzen schön zu reden, macht mich das eher aggressiv. Und in dem Augenblick, wenn ich es mir nicht schön rede, dann kann ich, oder also zumindest wäre ein positiver Blick darauf für mich eine Form von Schönreden. Das kann man natürlich auch anders sehen. Dann kann ich es als das wahrnehmen, was es ist, nämlich ein Problem, für das man irgendwie eine Lösung suchen sollte. Oder vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass was noch nicht so ist, wie es sein sollte, und dass da Verbesserungsbedarf besteht. Wenn ich jetzt ein anderes Mindset hätte, würde ich sagen, ach, der schaut nur wieder in die Gegend, der ist zwar gar nicht mental bei mir und er fährt sich gerade hoch wegen einem Radfahrer hinter der Hecke, aber die Sonne scheint, ein laues Lüftchen weht und wir verstehen.
Hero, ich glaube, Nadja hat eine andere Vorstellung von Mindset als wir, oder?
Ja, ich weiß, es war irgendwie schon. Ich muss jetzt schmunzeln, weil ich habe auch ein Pferd, das immer glotzt und immer sich in alles reinsteigert. Und ich denke tatsächlich ganz anders. Ich denke immer, ach schön, selbst mit 16 kann er noch glotzen. Oder ich denke, ach, würde er nicht, also weil es ist eines meiner Showpferde, der Shadow, ja, die Petra und ich haben sogar schon mal drüber gesprochen, oder? Dass er sich immer in so alles reinsteigern kann. Und ja. Ich bin sogar mal abgestiegen, als wir zusammen ausreiten waren, weil ich genau wusste, das bringt dann auch nichts. Also du kannst ihn dann nicht an was vorbeireiten. Du musst ihn dann da irgendwo dran vorbeiführen. Das geht halt nicht. Ja, das ist nach wie vor bei ihm nicht möglich. Also und vor allem, wenn du ihn dann mit Schenkelhilfen oder mit starken Schenkelhilfen versuchst vorwärts zu treiben, dann fängt er eher an, dich zu apportieren. Also das geht halt nicht bei ihm. Und ich denke halt wirklich, also vielleicht, ich weiß nicht mehr, ich verdränge dann irgendwie negative Sachen auch. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wie es war vor über 10 Jahren, ob ich es da auch schon so gesehen habe. Wahrscheinlich nicht, aber heute denke ich wirklich, ach, ist das witzig, selbst in seinem Alter, er ist nicht klüger geworden. Und dann denke ich, ja, aber hey, guck mal, in der Show, er hat immer noch Energie und oh, das ist aber toll. Und also, versteht ihr, was ich meine? Also, wenn er da guckt, dann denke ich, ist er vielleicht müde oder so. Das ist tatsächlich so, dass ich das, also er kann sich echt gut reinsteigern in Sachen und wenn er irgendwas überhaupt nicht will, dann geht es halt auch einfach nicht. Also nicht will, das ist bei ihm immer an irgendwas vorbeilaufen, ja. Wenn er da Angst hat, dann ich Punkt aus, ja. Und ob ich da jetzt ein 3-jähriges Brittpferd unter mir habe, wo er eigentlich der Erwachsene sein soll und bitte vorausgehen soll oder nicht, das ist ihm völlig egal, ja. Und ich denke aber wirklich dann permanent, muss ich schmunzeln eigentlich über ihn und denke, hey, selbst mit 16 bist du noch so. Und wie witzig, vor 10 Jahren hast du es auch schon gemacht. Das klingt jetzt total abgedroschen. Also wenn ich sage und selber mich höre, dann ist mir das bewusst. Aber tatsächlich ist das in dem Moment mein Gedanke. Ja, dass ich mich dann freue, dass er seine Energie nicht verloren hat oder so.
Nadja, ist das ein Blickwinkel für dich?
Ich überlege gerade. Also ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, wäre ich total frustriert, dass ich nach 16 Jahren oder 5 Jahren oder wie lange es auch ist, dem Pferd immer noch nicht habe helfen können, im Kopf mehr bei einem zu bleiben. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass es als Mindset natürlich viel, viel hilfreicher ist, als so wie ich, sich darüber anfangen zu ärgern, weil aus einem Ärger heraus trifft man halt viel, viel schlechtere Entscheidungen, ne?
Also ich muss dir ehrlich sagen, also er war mein erstes Pferd und ich bin auch ganz, ganz sicher, dass ich einfach ganz viel falsch gemacht habe. Aber auch das kann ich jetzt einfach langsam akzeptieren, weil Gott sei Dank ist mir seitdem kein Pferd wie er so untergekommen, dass ich so reinsteigern kann in Sachen. Und entweder habe ich halt damals ganz viel falsch gemacht und deswegen kommt er nicht da raus, ja, oder er ist halt einfach sehr speziell und jetzt suche ich andere Pferde aus oder so, ja, was weiß ich, wobei die Brit-Pferde auch nicht so sind, ich weiß es nicht, aber zwischendurch habe ich das vielleicht gedacht, kann ich ihm da nicht helfen und so, aber inzwischen denke ich, naja, ihm geht's ja nicht schlecht dabei, ja, für ihn ist es nicht schlimm, wenn er irgendwo im Gelände nicht dran vorbeiläuft, ja. Und für ihn ist es auch nicht schlimm, wenn er zum 1000. Mal vor der Lautsprecherbox der Show scheut. Das ist für ihn alles nicht schlimm. Das sind ja nur Sachen, die mich einschränken. Also insofern denke ich immer, naja, für ihn ist es nur ein kleiner Energieschub. Und man muss dazu sagen, er ist eh relativ ruhig.
Aber er hat so einen schönen Galopp. Und er ist auch sehr, sehr fein. Ne? Vielleicht ist das ja auch ein Punkt. Das ist einfach vielleicht auch ein Teil seiner Persönlichkeit.
Möglich.
Und das ist ja ein bisschen wie bei Carrie auch. Es gibt einfach Dinge an ihr, da hätte ich vor, also so lange wie du und Ashado sind wir noch nicht zusammen, aber da hätte ich vor 4 Jahren so gesagt, du Nudel! Und jetzt lache ich und sage, Carrie halt, ne? Es gibt ja auch Dinge, die gehören dann zur Persönlichkeit dazu und da kann man natürlich mit der Zeit überlegen, okay, was tut der Persönlichkeit nicht so gut und wo kann man dem Pferd vielleicht noch helfen? Und manche Dinge gehören vielleicht auch einfach dazu und sind Teil des Spiels sozusagen. Und ich glaube auch, ich weiß es nicht, Nadja, wie es wäre, wenn du immer durch die Gegend laufen würdest und sagen würdest, oh süß, er glotzt wieder. Ach Mensch, also, meine PN, ach so ist er halt, ich habe ihn so lieb. Und dabei tiefenentspannt wäre es, vielleicht würde er dann schneller aufhören zu glotzen, ich weiß es nicht.
Also was ich total nett finde jetzt an dem Dreh von unserem Gespräch, ist, dass wir jetzt ja schon auch ein Stückchen weit weggekommen sind von mein Pferd, mein Spiegel, hin zu mein Pferd, meine Persönlichkeit. So dass wir eben nicht, ich sag mal, verantwortlich sind für alle Verhaltensweisen von unserem Pferd, dass wir vielleicht nicht alle Verhaltensweisen auf uns münzen müssen oder die Ursache bei uns sehen, sondern Pferde ja immer noch eigenständige Persönlichkeiten sind und wir haben die uns halt ausgesucht oder eben nicht und irgendwie treffen da jetzt Mensch und Pferd aufeinander und man muss irgendwie gucken, dass man sich arrangiert. Ich habe schon verschiedene Mindsets durch mit dem in Bezug auf diese Glotzeritis. Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, dass das vom Versuch her nicht so 100% optimal war, weil ja immer die Erwartungshaltung, dass es funktionieren soll, mitschwingt. Mhm, also es war ja nie der erwartungsfreie Raum von glotze, wie du möchtest, Pferd. Meine Emotionen sind auf Null und ich lasse mich davon nicht beeinflussen. deswegen weiß ich das nicht. Aber ich kenne ihn ja in verschiedenen Situationen. Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach ein Teil von seiner Persönlichkeit ist. Du hattest irgendwann mal gemeint, Petra, vielleicht ist er ja der Ausguck der Herde. Mhm. Das kann ich nicht bestätigen, ich kann es aber auch nicht widerlegen. Aber man sieht ihn schon gerne glotzen und gerne den Überblick wahren. Also wenn der in seinem Stall er steht in einem Offenstall, hinter zur Tränke läuft, andere Pferde laufen zur Tränke, trinken und gehen zurück zum Heu. Bei ihm braucht es so 10 Minuten. Weil wir so alle 2 Schritte erstmal sondieren müssen, was so geht. Und dann laufen wir wieder einen Schritt und dann gucken wir in die andere Richtung. Und dann sind wir irgendwann bei der Tränke, aber dann hat sich jetzt ja die Position verändert. Das heißt, man muss dann nochmal gucken zur Sicherheit. Und ich glaube auch gar nicht, dass es aus der Angst geboren ist. Das ist eine Mischung aus Neugierde und Wachsamkeit. Das ist keine Hysterie. Also es kann dann Hysterie werden, aber ja.
Ja, es gibt solche Pferde, die auf der Koppel immer alles im Blick haben müssen. Eins meiner Brittpferde, der Flash, ist auch so. Und tatsächlich war er am Anfang total schreckhaft, finde ich. Ja, und er hat sich um 180 Grad gedreht, weil ich mit ganz anderen Ansätzen rangegangen bin. Und ich habe mir jetzt gerade eben die Frage gestellt, ob er vielleicht derselbe Typ ist, weil mein Aschado ist tatsächlich auch so einer, der immer auf der Koppel guckt und macht und tut. Und er ist immer der Erste, wenn ein neues Pferd da ist. Der muss immer schauen, wer kommt da auf die Koppel, was passiert und was ist gerade Sache. Und wer weiß, vielleicht mit dem Wissen von heute hätte er aufgehört zu glotzen oder auch nicht. Aber irgendwie, genau was du sagst, ich liebe halt seinen Charakter so, wie er heute ist. Ich weiß ja nicht, was gewesen wäre, wenn. Ja. Und heute finde ich es total witzig, wenn ich in der Ehrenrunde der Show zum 300. Mal an der einen Stelle vorbeireite und er trotzdem einen kleinen Hüpfer nach innen macht. Das gehört jetzt einfach dazu, zu uns, zu ihm und mir. Und so ist es halt. Aber klar, vielleicht hätte ich es irgendwie besser machen können. Aber für mich ist trotzdem der Ist-Zustand schön, sag ich mal, ja. Und ich glaube, das ist vielleicht der Knackpunkt, warum ich vielleicht kriege ich es deshalb auch nicht gelöst, ja? Wer weiß.
Hast du verliebt ins Gucken?
Ja, vielleicht, ja. Wer weiß.
Ich glaube aber auch, wenn man mit so, ich sehe es ja an mir selber, wenn man dann mit diesem zwanghaftigen Ernst oder mit diesem ja, Ehrgeiz ist es nicht, aber dieses, ich muss dieses Problem jetzt lösen, mit dieser Haltung daran geht, es führt ja auch zu nichts.
Nee, es ist also ja auch eine Form von Druck, ne? Es ist ja auch Energie, eine Erwartungshaltung vor allem, ist ja auch Druck.
Und vor allem, also bei der PN ist es halt auch krass, weil ich halt auch ganz genau mitkriege, der spürt ja, wie er meine Knöpfe drückt und er macht das ja nicht bewusst, um mich zu ärgern, sondern er macht das ja, weil er es in dem Augenblick halt tun muss, aus welchem Bedürfnis heraus auch immer. Und in dem Augenblick, wenn ich dann sauer werde, ich meine, ich schlage ihn ja nicht, aber er spürt ja, dass ich denke, oh, fair, dann setzt ihn das ja weiter unter Druck, weil er jetzt in dieser Zwickmühle ist zwischen, oh Gott, ich bin in Lebensgefahr, da ist hinten was in der Hecke und, oh Gott, die Alte ist jetzt sauer auf mich. Und das macht es für das Pferd ja nicht besser.
Nein, und ich finde auch die PN, also eigentlich heißt der Sam, die PN, und Nadja will immer öffentlich nicht verraten, wofür PN steht. Auf jeden Fall ist Sam ein super feines Pferd, finde ich, und auch echt eine zarte, freundliche, kleine Seele. Oder große Seele, vielleicht klein, stimmt nicht, weil er hat ja auch echt Persönlichkeit und ich glaube, dass der extrem auf die Energie einsteigt, die man als Mensch hat. Also der ist da super, super sensibel. So würde ich ihn jetzt einschätzen, ohne ihn mega gut zu kennen. Ich habe ihn ja noch nicht 30.000 Mal gesehen. Aber ich glaube, dass der da schon auch auf den Erwartungsdruck reagiert, ne?
Ja, ja, ja. Und der hat halt diesen klassischen Will to Please. Also der will es dir schon auch recht machen, ne? Und dann kommt er dann halt in diese Konflikte zwischen lebensgefährliche Hecke mit Hund dahinter und nicht ganz so lebensgefährlicher Mensch.
Der durchaus Energie hat.
Oh nein, sowas.
Nicht ganz, ich mag den Zusatz, nicht ganz so lebensgefährlicher Mensch.
Nein, der
ist auch ein gutes Mindset.
Ich weiß gar nicht. Also es liegt schon ein Stückchen zurück und der war halt wirklich beim Reiten war nur am Glotzen und der hat dann halt auch der ist hochgradig multitaskingfähig. Das heißt, der performt dann, aber du spürst halt in so kleinen, so mal hier ein bisschen über die Schulter und hier so ein bisschen verworfen im Genick, du spürst halt und weißt einfach, dass der im Kopf noch ganz woanders ist und in dem Augenblick, wenn du ihn wieder stehen lässt, dann pium, wie so ein Magnet zurück mit dem Kopf und der gesamten Aufmerksamkeit zu dem Reiz, den er schon die ganze Zeit anglotzen wollte. Und dann, ich war so sauer, ich bin abgestiegen. Und ich habe nichts gemacht. Aber ich muss so eine krasse Energie haben. Der ist ich reite mit mir Karte. Das heißt, ich habe dann den Zügel zum Fürseil gemacht. Der ist an diesen Fürseil Galoppwolken um mich rumgelaufen. wie ein Gestörter. Ich habe ihn nicht geschlagen, ich habe ihn nicht gescheucht, ich habe gar nichts gemacht. Ich hatte einfach nur Energie ohne Ende. Also von daher, ja, Petra, reagiert auf Energie.
Ja, das heißt, wir müssen dir mal ein Meditationsseminar schenken, Nadja. Ja,
und dann sind wir halt wieder beim Mindset. Also das ist dann tatsächlich nicht seine Baustelle, sondern das ist meine.
Das ist ja auch so ein, ich will nicht sagen, kitschiger Glauben in mir, aber und der trifft auch sicher nicht immer zu. Und ich finde auch, dass wir Pferde nicht auf diesen Spiegeleffekt reduzieren dürfen, denn sie sind nicht nur Spiegel, sie sind auch Persönlichkeiten und sie bringen einen eigenen Charakter, eine Stimmungslage und eine Tagesform mit. Nichtsdestotrotz glaube ich schon auch, dass sie durch ihre Feinheit und ihre Gefühlsempathie sehr schnell spüren, wo unsere Baustellen sind und uns da auch durchaus ein bisschen dabei helfen können, durch ihre Reaktionen auf uns an diesen Baustellen zu feilen. Werfe ich jetzt mal so in den Raum.
Ich glaube, dass irgendwie früher mussten meine Pferde mir ständig wieder zeigen, hey, du hast noch nicht genug gelernt. Ja, immer wenn ich dachte, oh, das habe ich jetzt verstanden, das klappt jetzt richtig schön, das ist jetzt gut, dann kam das Pferd am nächsten Tag, nein, 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 schau noch mal nach, so geht's aber nicht. Ja, ich glaube auch, dass sie uns immer die größten Baustellen zeigen, wobei ich finde, auch da wieder total spannend, eben mit ganz verschiedenen Pferden zu arbeiten. Da habe ich natürlich im Moment ziemlich viel Glück, weil ich meine Pferde habe, plus die Brit-Pferde bei mir. Und irgendwie, entweder habe ich so viele Baustellen oder es ist doch irgendwie es ist immer wieder abhängig vom Team. Weil ich habe mit jedem Pferd eine andere Baustelle, würde ich mal behaupten inzwischen. Ja, das natürlich jammer ich da immer auf hohem Niveau. Das sind keine schlimmen Baustellen für mich und ich bin trotzdem happy, auch mit den Baustellen. Und ich sehe die Baustellen irgendwie als Riesenchance, um mich weiterzuentwickeln. Aber jedes Pferd gibt mir irgendwie immer wieder eine ganz neue Idee. Ach, da könntest du noch mal was lesen oder da könntest du noch mal drüber nachdenken. Das könnte man noch leichter machen oder so. Und dass ich irgendwie dieses eine große Thema von jedem meiner Pferde gespiegelt kriege, das habe ich glücklicherweise jetzt nicht. Sonst würde ich sofort sagen, okay, bis das Thema beseitigt ist, darf ich nicht mehr so viel andere Sachen machen. Das war jetzt auch wieder ein böses Mindset, aber naja. Und ja, früher hatte ich das, wie gesagt, da hatte ich, glaube ich, einfach als Mindset, dass meine Pferde mir mitgegeben haben, cool down und denk nochmal drüber nach. Und du kannst immer noch weiter lernen, aber inzwischen habe ich es, glaube ich, kapiert. Der Aschade und der Schurke und der Omen, die haben es mir oft genug gesagt. Ich habe es verstanden. Jugendlicher Leichtsinn ist überwunden. Und jetzt darf ich einfach mit jedem Pferd wieder mal ein neues, spannendes Thema aufmachen. Und wenn man irgendwie 5 bis 10 Pferde am Tag arbeitet, ist das schon immer sehr, sehr spannend, wieder mit jedem Pferd ein neues Thema aufzumachen.
Ja, ich glaube, das bestätigt dann eben auch, dass sie selber natürlich auch Persönlichkeiten sind und was mitbringen. Und dann, glaube ich, ist es auch eine Frage der Entwicklung, ne? Du hast vielleicht die eine Baustelle, die dein Pferd dir zeigt, weil es auf deine Emotionen oder dein Umgang in dem Moment reagiert. Und dann hast du das mithilfe des Pferdes und ein bisschen Arbeit an sich selbst hingekriegt. Und dann kommt vielleicht das Nächste, wo du merkst, okay, da könnte ich mich auch noch ein bisschen optimieren. Und dann kommt vielleicht was anderes. Dann hast du mit den Brit-Pferden natürlich auch noch viel mehr Persönlichkeiten, die zu dir kommen und vielleicht Dinge auch anders sehen als die Persönlichkeit davor oder danach. Vielleicht kann es ja auch das sein, ne?
Ja, und gerade mit den Brit-Pferden, die kenne ich ja noch nicht so lange. Klar spiegeln die mich vielleicht noch nicht so exakt wie meine Pferde, die ich jetzt schon seit Jahren kenne. Das ist natürlich dann immer mehr Kommunikation und Unruhe noch im Team. Aber trotz allem ist es ja auch so, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Schoko, da denke ich eigentlich immer nur, ach, ist alles eigentlich schön und es fühlt sich toll an und ich bin in einer rosa Wolke. Und dann kommt der Aschado, ich habe Angst vor Marienkäfer, den ja, ich glaube, das Größte oder das Schwierigste war zu erkennen, es liegt nicht immer an mir und ich kann auch einfach mal akzeptieren, dass es so ist und mich trotzdem am Ist-Zustand freuen.
Aber damit, glaube ich, erreichst du auch wieder die maximale Zufriedenheit mit dem Pferd. Weil ich glaube, nehmen wir das Beispiel mit dem Marienkäfer, wenn du da ein Mensch wärst, der sich dann aber reinstresst und weiß ich nicht, sich vom Pferd anstecken lässt oder gefrustet ist, weil er sich nach so vielen Jahren immer noch für diesen Marienkäfer erschreckt.
So wie ich.
Nein. Dann würde er vielleicht sagen, what? Die erschreckt sich so, dann ist ja wirklich was am Marienkäfer dran und würde vielleicht noch mehr Panik machen oder noch mehr Stress kriegen oder noch mehr beiseite hüpfen oder so. Ne? Wahrscheinlich könntest du ihm schon auch mit deiner inneren Einstellung maximale Sicherheit basierend zu seiner Persönlichkeit geben, weil sie sind eben auch einfach Persönlichkeiten.
Und ich habe da noch ganz kurz ein Beispiel zum Machado, weil mit Machado mache ich ja auch irgendwie so Sachen, dass ich auf ihm draufstehe und da rumgaloppiere und dann möchte ich natürlich nicht, dass er zur Seite springt, weil im Stand oben drauf kannst du es dann doch irgendwie schlecht ausgleichen, ja. Und deswegen, ich kenne ihn jetzt schon gefühlt eine halbe Ewigkeit, also mehr als die Hälfte meines Lebens, ja. Und jetzt ist es so, dass ich dann natürlich ihn mehr beobachte, wenn ich oben drauf stehe. Und ich weiß zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass er zur Seite wegspringen wird, ist geringer, wenn ich ihm 3-4 Galoppsprünge davor ein Lob gebe. Total, total doof eigentlich, weil ich lobe ihn dann einfach nur fürs Laufen. Ja? Aber ich versuche da wahrscheinlich einfach nur ein positives Mindset zu erzeugen, wenn ich jetzt so reflektiere. Dann sage ich, feiner Schade, toll machst du das. Also im Prinzip bestärke ich ihn nur. Es ist kein Lob für irgendeine Aktion. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er sich nur anspannt und nicht zur Seite wegspringt. Also insofern ist vielleicht auch ein bisschen Mindset dabei. Ja?
Ja, du gibst ihm vielleicht Sicherheit in dem Moment, dass er weiß, er ist auf einem guten Weg, oder du gibst ihm vielleicht Selbstwert damit, weil du ihn für etwas lobst, was er gut macht, und dadurch hat er dann vielleicht, weiß ich nicht, mehr positives Feeling und kann den vorbeifliegenden Marienkäfer besser aushalten. vielleicht ist es das, ja. Und natürlich glaube ich schon auch, dass sie ein bisschen auf einen aufpassen. Dass er vielleicht auch ahnt, dass er sich ein bisschen mehr zusammenreißen muss, wenn du da oben drauf sitzt. Weiß ich aber nicht, das kannst du besser einschätzen.
Kann schon sein. Also mir kam jetzt gerade die Idee, ne, während unserem Gespräch, und mir ist eingefallen, dass ich das tue, aber es war eher so unbewusst. Und tatsächlich habe ich es auch ein bisschen mit den schreckhaften Drittpferden übernommen, dass ich nochmal irgendwie gut zurede, wenn ich merke, sie spannen sich nur an oder so. Und sie einfach nochmal lobe dafür, dass sie brav waren bisher. Ja, ich habe schon das Gefühl, durch Lob, sei es, weil man dann kleinschrittiger vorgeht oder sei es, weil man ein positives Mindset erzeugt. Also durch Lob kann man viele Anspannungen einfach, bevor sie entsteht, nochmal verringern oder wegwischen. Ja.
Ich bin ja eigentlich so ein Horsemanshipler, und im Horsemanship sagt man ja, nicht so viel reden. Ruhe ist quasi das Maximum an Lob für das Pferd. Und eigentlich wäre das total meins, weil ich diese ständige Quatscherei total nervtötend finde. Aber die PN ist auch so einer, wenn du, gerade wenn der oben raus ist, und ich fange an, also sagen wir, der läuft am Seil um mich rum und es ist, keine Ahnung, der Hund des Grauens kommt um die Ecke. Und er sagt, oh Gott, der wird mich fressen. Und ich fange dann an, den anzusprechen. Muss gar nicht lobend sein, aber meistens ist es loben, oder ich sage sowas wie keep going oder let's trot oder irgend sowas.
Dann ist das ein Lob bei dir?
Hab ich den Eindruck, dass ihn die Stimme, die Ansprache und irgendwie die daraus resultierende Verbindung wieder runterfährt. Also für den ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass er spürt, dass eine Kommunikation und eine Verbindung und eine Ansprache da ist. In dem Augenblick, und das bin halt auch wieder typisch ich, wenn ich sauer werde oder aggro, dann werde ich still. Und das ist, glaube ich, für ihn dann zusätzlich zu der Energie nochmal extrem schwierig, weil er sich dann verloren fühlt. Und es ist halt komplett konträr zu diesem Begriff von neutralem Horsemanship und ruhig sein und nicht zu viel Energie reinbringen, aber auch nicht zu wenig. Also von daher loben, Ansprache, auch zu komischen Zeiten, die Erfahrung hätte ich auch gemacht.
Ja, ist bei Kerry auch ganz klar so. Und ich finde das immer wieder verrückt, weil ich immer wieder auch in E-Mails diese Frage gestellt bekomme oder immer wieder diesen Satz gefragt werde, weil das einfach Menschen mit ihrem Pferd von anderen Menschen am Stall ungefragt gesagt wird, nämlich folgende These. Wenn ein Pferd Angst hat oder Stress hat oder sich aufspult, dann darf man es ja nicht streicheln, man darf es ja nicht irgendwie in irgendeiner Form ihm Zuwendung geben oder es ansprechen, weil dann würde es man ja quasi seine Angst belohnen und ihm damit das gute Gefühl geben, dass Angst ein Zustand ist oder Stress oder Aufspulen, den man bitte öfter herbeirufen soll. Ich finde es aus vielerlei Hinsicht wirklich blödsinnig, weil zum einen lasse ich ein emotionales Lebewesen alleine mit seiner Angst und ich glaube, die Verbindung ist da schon hilfreicher. Und zum anderen ist ja jemand mit Angst in einem Instinktverhalten und nicht in einem Lernverhalten. Also was soll ein Pferd ein Instinktverhalten lernen, weil man es lobt? Das ist ja Quatsch. Und das passt auch dazu, was ihr zwei sagt, aber was ich auch merke. Also ich halte das wirklich für Quatsch, dass man ein Pferd möglichst alleine lässt mit seiner Angst, damit es ja nicht gelobt wird in seiner Panik. Ist eigentlich eine absurde These, die aber irgendwie relativ verbreitet zu sein scheint.
Aber also ich frage mich jetzt gerade, wenn ich das so höre, verstehen die wirklich, dass es sich um Angst handelt? Weil das, also wenn die das auch eins zu eins sagen, dann ist das natürlich ganz schön krass. Und irgendwie fragt man sich, wo ist die Empathie? Aber tatsächlich ist oft meine Erfahrung gewesen, dass die Leute einfach die Angst nicht als Angst wahrgenommen haben, sondern die nehmen das als, ja, die nehmen das als Unart an, ja. Die nehmen an, das Pferd hat jetzt einfach Lust, im Kreis zu rennen mit hohem erhobenem Kopf und Schweißausbrüchen und gestelltem Schweif. Und
das macht denen Freude.
Ja? Ja, genau. Also
der Verarschtieb
ist, glaube ich, die Vermutung. Genau, so denken die das. Aber würden die verstehen, also ich denke jetzt einfach an das Gute im Menschen, ja. Würden die verstehen, dass es sich um Angst handelt, würden sie vielleicht anders handeln. Aber leider passiert das halt viel zu selten, dass man das in der Pferdewelt wirklich verstanden wird, dass es Angst ist. Ja.
Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, dass es das Missverständnis bei einigen ist, die die Angst gar nicht wahrnehmen und sehen, sondern als Unart, Verarsche, was auch immer wahrnehmen. Das andere ist aber tatsächlich dieser Ratschlag, das werde ich wirklich immer wieder gefragt, dieser Ratschlag, wenn ein Pferd Stress oder Angst hat, dann darf man es ja nicht streicheln, weil das wäre ja ein Lob und man darf es ja nicht in irgendeiner Form bestätigen in dieser Angst, weil dann würde es sich ja immer mehr reinsteigern in diese Angst und würde die Angst quasi lernen. Und das ist ja wirklich der allergrößte Blödsinn, finde ich. Und gerade das Gegenteil muss man ja machen, nämlich Ansprechpartner sein, da sein, Verbindung aufbauen.
Vor allem, ich stelle mir gerade vor, also die Angst ist ja auch für das Lebewesen selbst ein negatives Gefühl, ja?
Ja.
Ich überlege mir gerade, wie viel man mir bieten müsste, dass ich die Angst, dass ich die Angst freiwillig als Gefühlszustand wähle, von mir aus, ja?
Ja, total absurd, also, oder? Genau, weil ich gelobt werde in meiner Angst, denke ich, ich kriege jetzt noch mehr Angst und spule mich noch mehr auf, weil das scheint ja gut zu sein. Das ist ja so, das ist das, was so absurd ist, ne? Aber da stecken diese Grundideen und Grundthesen des Pferdetrainings dahinter, über die ich mich ja regelmäßig aufrege und die so Quatsch sind, weil sie so ein falsches Bild vom Pferd und von Teamarbeit vermitteln irgendwie, ne? So das Pferd zu so einer Art Maschine oder Feind degradieren. Und letztlich ist es aber so, ne, auch jede wissenschaftliche Lerntheorie sagt ja, du kannst nur in einer entspannten Lernumgebung lernen, weil du gar nicht lernen kannst, wenn du Angst hast. Du kannst reagieren, aber du kannst nicht lernen.
Ja.
Wobei ich jetzt von mir sagen würde, also ich habe für mich diese Idee von entspanntem Lernen oder entspannte Situation und Komfortzone, die habe ich für mich noch nicht zusammenbringen können, weil ich feststelle, ich lerne nur dann, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe und das ist nicht entspannt. Also jetzt so ein triviales Beispiel wäre Pferd reiten mit Pet. Die ersten Male, wenn ich da drauf hocke, denke ich, das fühlt sich etwas wackelig an und das ist jetzt nicht das Komfortabelste auf Erden. Und dann mache ich das ein paar Mal und im Anschluss denke ich mir, hey, das war doch jetzt sehr, sehr zielführend. Und in dem Augenblick hatte ich jetzt keine Angst, aber ich habe mich jetzt auch nicht bockewohl gefühlt. Wenn ich das aber nicht gemacht hätte, also wenn ich aus dieser Chill-Zone nicht rausgegangen wäre, um meine meine Grenzen mal ein bisschen zu erweitern, dann hätte ich da halt auch nicht, würde ich halt weiterhin auf der Stelle tröpfeln. Also ich finde so ein bisschen Unbequemlichkeit und ein bisschen fordern gehört schon dazu, dass man was lernt. Und ich glaube, das gilt auch für Pferd.
Ja, ich glaube, dass das zwei verschiedene Sachen minimal sind vielleicht. Ich weiß es nicht, das ist jetzt sehr viel psychologisieren, aber das eine ist ja, du bringst dich bewusst aus der Komfortzone raus, weil du denkst, dass das vielleicht ein erstrebenswertes Ziel ist. Und beim Machen stellst du fest, ich sterbe ja nicht dabei. Das heißt, du kannst die Angst abbauen, weil dein Gehirn feststellt, ach, sie stirbt ja nicht dabei, okay, sie darf nochmal. Und erst wenn du in einer gewissen Komfortzone mit diesem Ding bist, was du da lernen möchtest, kannst du dann das lernen, was du eigentlich damit lernen möchtest, nämlich zum Beispiel die Sitzschulung mit dem Reitpad, weil du gelernt hast, dadurch, dass du dich selber aus dieser Komfortzone, ich mache nie was mit Reitpad, rausgebracht hast, hast du ja gemerkt, okay, ich falle nicht um, ich sterbe nicht, ich falle nicht runter, es klappt alles, ich überlebe dieses Reitpad, super. Und dann kannst du, glaube ich, erst wirklich mit dem Reitpad lernen. Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube auch, dass man natürlich immer wieder an seiner Komfortzone kratzen muss, um zu lernen und besser zu werden, weil Veränderung kommt ja nur von Verändern und nicht, wenn wir im gleichen Zustand bleiben. Aber besser lernen können wir, glaube ich, wenn wir dann anfangen, uns mit dem Neuen wohlzufühlen.
Also erstens möchte ich noch ganz kurz einwerfen, ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob man körperlich was lernt, ja, oder geistig. Tatsächlich körperlich lernen, ja, da tue ich auch mich selber ein bisschen aus der Komfortzone schubsen als. Aber wenn ich geistig lerne, das ist bei mir meistens irgendwie aus einer Neugierde raus. Also eine richtige Not, toi, 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 ich glaube, auf Holz habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt, wo ich dachte, hey, jetzt muss ich jetzt alles einfach mal umdenken, so funktioniert das nicht. Also, dass ich geistig in eine Not kam und deshalb gelernt habe, das ist mir schon ganz lange nicht mehr passiert. Aber dass ich aus einer Neugierde heraus mehr wissen wollte und deswegen gesucht habe, das passiert mir täglich. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ob man geistig oder körperlich lernt.
Ich denke gerade an das Lernen von der Sprache. Ich mache das immer gerne und auch freiwillig. Aber der Prozess des Lernens an sich, also ich sag mal, Vokabeln pauken, erfüllt mich jetzt nicht mit tiefster Befriedigung. Also ich finde, das ist anstrengend und das kann anstrengend sein und das kann mühsam sein, aber das Ergebnis, die Sprache dann besser zu beherrschen, das ist das, was ich dann anstrebenswert finde. Und deswegen ziehe ich das durch, weil ich halt das Ergebnis gerne hätte. Oder wenn ich in meiner Textertätigkeit sehe, ich schreibe sehr viele Texte zu verschiedensten Themen und das Schreiben der Texte an sich ist jetzt nicht immer vergnügensteuerpflichtig. Aber das Gefühl dann am Ende, sich in ein komplexes Thema reingefuchst zu haben und es sauber, klar, strukturiert aufbereitet zu haben, da denke ich mir, Alter, da hat sich doch gelohnt, die ganze Mühe. Also ich finde, vielleicht ist das dann aber auch wieder so ein Mindset-Ding, mit welchem Blick man drauf kommt.
Aber ich wollte es gerade nicht sagen.
Dinge tun, auch wenn sie Überwindung kosten, weil sie am Ende, weil am Ende eine Belohnung winkt. Das würde ich schon sagen, ist Teil von meinem Alltag.
Gut, dann musst du die PN-App jetzt klickern.
Nee. Nur ich glaube, einmal mehr haben wir gerade herausgefunden, wie unterschiedlich Charaktere sind. Und das macht uns Lebewesen ja auch so, dass wir alle irgendwie unterschiedlich sind und alle unterschiedliche Motivationen haben, irgendwas zu tun.
Also. Ich glaube auch, und wenn wir es auf die Pferde übertragen wollen, ich fand das auch super, super spannend, weil ich auch immer wieder merke, und das ist ja vielleicht auch was man sich für sich selber mitnehmen kann, dass ganz viel auch eine Frage der Definition und des Blickwinkels ist. Dass man wahrscheinlich nur gucken muss, was für ein Typ bin ich, was für ein Mindset habe ich, was möchte ich vielleicht noch an mir verbessern und verändern, damit ich mit mir selber zufriedener bin. Und dann aber auch infolge dessen, was für ein Typ ist mein Pferd, vielleicht auch was für ein Mindset hat mein Pferd. Und wie können wir eine gute Basis finden, wo wir die größte Schnittmenge haben und eine schöne Zeit miteinander haben können.
Ich finde es total wichtig, was du sagst, dass man das für sich selber und für sein Pferd herausfinden muss und dass man eben nicht einfach hergeht und das, was andere Leute denken oder was andere Methoden schreiben oder die Ziele, die andere Leute vielleicht vorleben, dass man die einfach unreflektiert für sich selbst übernimmt. Weil es gibt so viele Ratschläge, die gut gemeint sind und auch von guten Leuten kommen, die man auf sich selber überhaupt nicht anwenden kann. Also wenn ich jetzt Buck Brenneman fragen würde, was mache ich mit dem glotzigen Pferd, der würde sagen, ja, da gibt ihm halt was zu tun. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, der wird die PN 10 Minuten lang reiten und danach hätten wir kein glotziges Pferd mehr. Aber jetzt bin ich halt nun mal nicht Buck Brenneman und ich reite nicht mit dieser Präzision. Und es ist schön, wenn das für ihn funktioniert, aber für mich funktioniert es halt nicht. Und ich glaube, da ist es wichtig, einen realistischen Blick zu haben und zu sagen, okay, wer bin ich denn, was kann ich denn, was kann ich nicht und wie, vor allem, was will ich denn? Also will ich jetzt tatsächlich mit Halsring über diese grüne Wiese galoppieren oder habe ich das Bedürfnis gerade eher, weil ich gestern eine Instagram-Story angeguckt habe, wo das funktioniert? Ne?
Mit Wallekleid, also Nadja, bitte mit Wallekleid.
Ja, ganz genau, mit
Blümchen und Glitzer.
Im Haar.
Und Glitzer, aber sag nicht gegen die Blümchen im Haar. Wir haben da Pläne.
Mach sie uns jetzt nicht kaputt.
Mach sie uns nicht kaputt. Wir verraten Hero und ich nicht. Ja, Hero, möchtest du auch noch ein Schlusswort sagen?
Also ja, individuell auf jedes Lebewesen eingehen, das ist meiner Meinung nach absolut der Schlüssel zu allem eigentlich. Insofern kann ich mich dem eigentlich nur anschließen. Ich glaube, je mehr wir die Persönlichkeit uns gegenüber verstehen und je mehr wir verstehen, wie sie mit unserer Persönlichkeit harmonieren könnte, desto schneller sind wir ein Team und desto schneller haben wir gemeinsam eine schöne Zeit oder Erfolg oder wie auch immer wir es nennen wollen.
Das war doch ein wunderschönes Schlusswort von uns allen. Wir haben alle ein total positives Mindset diesem Talk gegenüber, oder?
Absolut.